Zwischen der Diagnose und dem Tod ihres Papas lag eine einzige Woche. Petra hat in dieser Woche noch einmal mit ihm am Tisch gesessen, ohne zu ahnen, dass es das letzte Mal sein würde. In dieser Folge erzählt sie, wie schnell das alles gegangen ist und was danach kommen ist, der Abschied, den ihre Kinder und die anderen Enkel gemeinsam nehmen durften. Ein Schmetterling mitten im eisigen Dezember, ein erstes Weihnachten ohne Musik. Petra spricht auch darüber, wie sich ihre Trauer körperlich gezeigt hat und warum ein Verlust mit 13 Jahren erst Jahrzehnte später wirklich Raum gekriegt hat. Erfolge besonders auch für die, wenn du vielleicht auch selber Kinder hast oder Jugendliche eben und die durch einen Verlust begleiten musst. Wir sprechen auch über Seelensport und wie sich dadurch ihr Leben verändert hat und mein Online-Programm Gefühlskraftreise, das jetzt gerade geöffnet ist. Aber nur noch bis Dienstag, den 4. August. Danach öffnen wir erst wieder im Herbst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Petra, schön, dass du da bist bei mir im Podcast Trauerwelle und uns ein bisschen aus deinem Leben und deiner Trauererfahrung erzählst. Bevor wir da reinstarten, magst du dir vielleicht erstmal vorstellen, wer bist du, wo lebst du? Du sprichst ja auch etwas, sagen wir mal, einen anderen Dialekt, einen intensiven. Erzähl mal ein bisschen.
Hallo, liebe Kathi. Vielen Dank für die Einladung, habe mich wirklich sehr gefreut. Ich bin Petra, 44 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 15 Jahre alt, meine Tochter ist 12 Jahre alt. Und wir leben in der Nähe von Rottweil in Baden-Württemberg. Das ist zwischen Bodensee und Stuttgart. Und ich arbeite in der Verwaltung.
Ja. Und man klingt, also man hört schon ein bisschen, wie das so. Ich finde es ja total putzig, also diesen Dialekt. Ich mag den total gern. Es macht es irgendwie total freundlich, finde ich.
Ich hoffe, dass mich alle Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen. Ich streng mich an und versuchen wir es einfach mal.
Ja, wir versuchen es beide. Wir geben unser Bestes,
Genau.
dass wir nicht zu sehr in die Dialekte verfallen. Ja, und heute geht es um deinen Papa, um die Geschichte um deinen Papa, weil du hast deinen Papa im Dezember 2024 verloren. Und wie geht's da denn jetzt gerade so aktuell, bevor wir ins Gespräch oder was passiert ist, starten, dass du überhaupt darüber sprichst so heute? Wie fühlt sich das gerade an?
Also es fühlt sich nach wie vor sehr schmerzhaft für mich an, weil er einfach hinten und vorne fehlt. Aber gleichzeitig ist es wirklich schön und es freut mich, dass der Papa in unseren Gesprächen weiterlebt und dass auch über ihn gesprochen wird. Das tut mir wirklich gut.
Ja, das ist total spannend, weil ich habe ja schon sehr viele Podcast-Gespräche geführt und ich merke auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass man einfach mal die Geschichte wieder teilen darf, gell? Weil das im Alltag viel zu kurz kommt. Kaum jemand fragt oft nur nach und man kann nicht so richtig eintauchen und nochmal drüber nachdenken, jetzt nach einer gewissen Zeit, oder? Also,
Genau, man möchte ja auch niemand belasten. Für
ja.
viele ist das Thema jetzt einfach abgehakt und
Ja.
vorbei, aber für einen selber dreht sich alles noch um das Thema und der Verlust.
Ja, voll. Ja, dann nimm uns mal mit. Wer war denn dein Papa? Wie war er so? Was hat ihn ausgemacht?
Also mein Papa war ein sehr positiver, freundlicher, aufrichtiger Mensch. Er war sehr interessiert an seinem Gegenüber und konnte mit jedem gute Gespräche führen. Er war auch sehr humorvoll und hatte immer einen guten Spruch auf Lager. Er liebte die Natur, er liebte das Fahrradfahren und hatte einen eigenen Wald und hat da ganz oft liebend gern gearbeitet und das war für ihn die Natur einfach ein super Ausgleich und das hat er einfach geliebt. Was er auch war, er war einfach ein absoluter Familienmensch. Wir hatten auch eine sehr, sehr enge Verbindung. Familie war für ihn alles. Er war glücklich, wenn alle zusammenkamen oder wenn auch einzeln jeder zusammenkommt. Dazu muss ich sagen, ich habe zwei ältere Brüder und die haben jeweils auch zwei Kinder. Und ja, Familie war für den Papa alles. Er liebte es, wenn alle beisammen waren, und hat es einfach genossen.
Und du hast schon geschrieben, also eben dieses Positive, und er war so ein Stehaufmännchen. Hast du da irgendwie so ein Beispiel, wo man erzählen könnte, wo du sagst, boah, das hat wieder deutlich gesagt, der Papa immer das Stehaufmännchen.
Der Papa war halt, er hatte einige gesundheitliche Rückschläge, und er sagt dann, hat dann immer gesagt, nach vorne schauen, ich möchte, und hat da immer positiv dran gearbeitet, dass es wieder aufwärts geht.
Und 6 Enkel ist schon, oh, eine Challenge.
Ja,
Oder
und
Enkelinnen.
das hat er wirklich geliebt, und er hat auch nicht, der Papa war sehr bescheiden, er hat nicht viel gebraucht, er war zufrieden, wenn einfach die Kinder und Enkel glücklich waren und auch um ihn rum waren. Das war für ihn wirklich das Höchste.
Also es war einfach nur schön, bereichernd und gar nicht da irgendwie, dass du sagst, wow, ist anstrengend oder zu viel oder so,
Nee,
sondern
gar
eben
nicht.
Bereicherung.
Da war er immer sehr gelassen, und auch die Enkel in den Ferien waren oft alle zusammen dort, oder die meisten dann. Und da war er sehr gelassen. Und die Kinder hatten natürlich die Freude aneinander, weil sie im gleichen oder ähnlichen Alter sind. Und der Opa, beim Opa war dann halt ein bisschen, der Opa hat ein Auge zugedrückt. Und auch wenn sie mal das Haus auf den Kopf gestellt haben, der Opa hat es mitgemacht und hatte Spaß mit den Kindern. Und es war wirklich für die Kinder auch ein schönes Heimatgefühl, sage ich mal, bei Oma, Opa. Oma hat immer gekocht, Opa war um die Kinder rum, und es war einfach nur schön.
Das heißt, du hast ja auch gesagt, du hast eine enge Verbindung gehabt, und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass dann auch das Gleiche für die Enkel, Enkelinnen gegolten hat und dass ihr euch regelmäßig auch gesehen habt. Habt ihr in der Nähe gewohnt, oder?
Nein, also meine Brüder wohnen beide im gleichen Ort. Die haben sich regelmäßig gesehen, und wir wohnen 45 Kilometer weiter weg, haben uns nicht regelmäßig, also nicht jede Woche gesehen, aber eigentlich jeden Tag telefoniert, und die
Ah ja.
Verbindung war da. Und auch mit der Enkel, wenn irgendwas anstand oder ein Kind krank war, der Opa rief an, geht's wieder, und war immer sehr besorgt. Und also die Verbindung war extrem eng, und wir wussten auch immer gegenseitig, was gerade geht. Und das war seit klein auf. Also meine Kinder hatten wirklich einen sehr, sehr engen Bezug zum Opa und zur Oma, obwohl es vieles nur übers Telefon ging. Aber die spürten das wahrscheinlich, dass ich da auch so eng verbunden bin. Und
Ja, voll.
ja, und das war dann immer, hat man sich einfach darauf gefreut, wenn es dann wieder zeitlich gepasst hat. Und da war der Opa auch nie, hat er nie Vorwürfe gemacht, wenn wir, ja, wir haben hier unsere Termine, wo wir wohnen, mit Vereine und Kindern und so weiter. Aber wenn es dann geklappt hat, war er einfach froh, und die Verbindung war ja immer da.
Ja, das finde ich total spannend, weil ich habe ja auch einen Sohn, der ist jetzt 5 dann. Und von meinem Mann, die Eltern leben in Niederösterreich. Das heißt, es ist 6, 7 Stunden entfernt mit dem Auto. Und da kann man natürlich auch nicht da schnell mal für ein Wochenende hinfahren. Und trotzdem, mein Sohn redet wirklich fast jeden Tag von seiner Oma. Also die Verbindung zu der Oma ist einfach extrem. Und dann sagt er immer, wann fahren wir wieder? Wann? Das muss sie der Oma erzählen, das muss sie der Oma erzählen, das muss sie der Oma und so. Ist total spannend. Und wir versuchen immer, dass wir uns 4-mal im Jahr sehen, also so jede Jahreszeit irgendwie, dass wir entweder kommen sie her, aber meistens dann halt für 1 Woche oder 10 Tage und jetzt fahren wir wieder hin und so. Und ja, das ist oft gar nicht nur an dem regelmäßigen Sehen, sondern eben auch generell, was mache ich dann in der Zeit mit den
Ja.
Kindern? Also dieses Interesse, wenn ich das zeige und aktiv mit den Kindern dann spiele und mich beteilige, das macht natürlich was und da entsteht Verbindung dann. Und auch wenn es nur kürzere Zeiten sind so
Ja.
miteinander.
Auf jeden Fall. Oder auch, wo sie ganz klein waren, die Kinder, habe ich so ein Einsteckfotoalbum gemacht mit den Ängsten, und da war
Ach
halt Oma und
cool.
Opa, und dann haben sie wirklich mit einem Jahr oder 2 Jahren, also im Kleinkindalter, war das einfach schon immer ganz wichtig und war immer schon präsent und da, und
Ach,
einfach schön.
schöne Idee, ja, voll. Ja, und dann ist dieser Dezember gekommen, 2024. Du hast, glaube ich, gesagt, das war der 3. Dezember, wo die Diagnose gefallen ist. Wie war denn der Tag so? Was hast du da erlebt und wie hast du das erlebt?
Ich möchte da jetzt ein Stück weit weiter vorne anfangen. Papa hatte einige gesundheitliche Rückschläge. 2014 hatte er eine Hirnblutung, hat sich damals echt auch wieder gut nach der Reha aufgerappelt und war dann wirklich alles okay, altersentsprechend okay. Dann hatte er öfters Herzprobleme und das hatte er gut im Blickfeld, regelmäßig die Arzttermine wahrgenommen, war sehr gewissenhaft, was seine Gesundheit anbelangte. Und da war er, wie du vorhin auch schon sagtest, einfach ein Stehaufmännchen, hat immer nach vorne geschaut und das kriegen wir hin und wir bleiben dran und sind gewissenhaft, was Gesundheit angeht. Und von dem her war das alles gut. Und 2023 im Juli war dann eine geplante Herz-OP, aber es war eigentlich ein Routineeingriff. Und der ging leider schief. Da gab es große Komplikationen. Und da haben auch die Ärzte im Nachhinein gesagt, er hatte mehr als einen Schutzengel, dass er das überlebt hat.
Krass.
Und das war dann wirklich ein großer Schlag ins Gesicht eigentlich. Da wusste man dann nicht, in welche Richtung das geht. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt ist er dann in Reha gekommen und es war dann wirklich so ein Cut. Er musste dann am Rollator laufen und es war wirklich anders wie davor. Davor war einfach kerniger, aktiver Opa und dann auf einen Schlag war wirklich ein Schlag, ein Rückschlag. Und dann war er in Reha und hat sich da aber ja auch wieder aufgerappelt und dann kam er nach Hause. Dann gab es mehrere weitere Krankenhausaufenthalte. Er ist dann nochmal gestürzt, musste
Ach.
vom Notarzt geholt werden. Dann kam eine Influenza dazu, wo er im Krankenhaus war und so weiter. Aber er hat sich immer wieder aufgerappelt und es war dann okay. Und im Sommer 24 war der Rollator wieder weg. Es war alles wieder okay. Klar, man hat gemerkt, gesundheitliche Einschläge und er war nicht mehr so fit wie vorhin und alles ging ein bisschen langsamer, aber es war alles wirklich in Ordnung. Und wir haben immer wieder gesagt, wow, wie sich der Papa doch gut erholt hat. Und dann war eben im November der 50. Geburtstag von meinem ältesten Bruder. Und der hat dann gefeiert. Und da haben wir alle gesagt, wow, wie sich der Papa freut an der Feier und gut mittendrin ist. Bis nachts um 12:30 war er auf dem Fest. Und es war wirklich, wir waren wirklich erstaunt. Ja, und dann kam auf jeden Fall, das Fest zu Ende. Die Woche drauf hat er am Telefon zu mir dann gesagt, ich glaube, ich habe Magen-Darm. Und dann sage ich, okay, Mama auch, weil meistens, wenn sie im Haus ist, ja, hat es der Andrea dann auch, aber sie hatte nichts. Und ich war dann auch, durch dass das schon mehrere Sachen waren, immer ein bisschen, ich habe ihn dann auch dazu gedrängt und gesagt, lass es doch mal anschauen und geh zum Arzt. Nicht das, was ist. Und durch das, dass er eh schon gesundheitlich einfach ein bisschen angeschlagen war. Dann sagte er, nee, sein Hausarzt hat jetzt gerade Urlaub. Wenn der wieder zurück ist, dann kann er ja mal gucken lassen. Dann war es aber so, dann wurde er gelb und wir alle, auch meine Geschwister, wir waren immer sehr gut im Austausch und im Kontakt, auch als die anderen Krankenhausaufenthalte waren. Wir haben uns immer gegenseitig ausgetauscht und wirklich haben auch hier eine sehr gute Verbindung und jeder ist immer auf dem gleichen Stand. Und dann haben wir einfach darauf gedrängt, dass er zum Vertretungsarzt geht. Meine Schwägerin hat dann einen Termin für ihn ausgemacht oder wir haben ihn dann ein bisschen gezwungen. Und dieser Arzt hat ihn dann sofort ins Krankenhaus geschickt. Und dort haben sie ihn untersucht. Und dann war Wochenende. Und Vermutung war dann einfach das, was an der Galle ist. Und dass man dann jetzt einfach mal weitere Untersuchungen die andere Woche abwarten muss. Genau. Und als er dort im Krankenhaus war, es waren alle Enkel, wollten ihn besuchen. Jeder war noch abwechselnd bei ihm. Und er war sehr gut gelaunt und sehr zuversichtlich und alles gut. Hat sich gefreut, dass jeder zu ihm kommt und hat auch immer, er wollte nie jemanden zur Last fallen, hat immer gesagt, ihr müsst doch nicht extra herfahren und so. Und aber es war dann einfach schön, dass wir alle dort waren. Und dann kam eben die Woche drauf, kamen die weiteren Untersuchungen und dann kam die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein Bruder hatte an dem einen Abend dann ein Gespräch mit dem Arzt und hat die Diagnose bekommen. Hat dann auch den Arzt direkt gefragt, weil wir wissen, diese Diagnose ist einer der aggressivsten Krebsarten und dass es wirklich nicht gut ist. Und dann hat mein Bruder gefragt, wie viel Zeit uns denn noch bleibt. Dann hat der Arzt gesagt, sie können sich da nicht festlegen. Operieren kann man definitiv nicht mehr. Aber sie würden es einfach vorschlagen, eine Chemo durchzuführen. Und dann kann man vielleicht mehr sagen, wie viel Zeit noch bleibt.
Das heißt, ihr habt wirklich gar keine Orientierung dann auch gehabt, wie geht's jetzt weiter, wie lang und wie
Nee.
extrem und
Nee, also mein Bruder hat mich dann an dem Abend angerufen und gesagt, und mir war das auch klar, das ist die aggressivste Art und das sieht nicht gut aus, aber so vom Gefühl her habe ich mir vorgestellt, was ist das nächste halbe Jahr? So, ich wusste, es ist nicht gut, aber habe irgendwie gedacht, ja, die nächsten Monate, das nächste halbe Jahr, was wird nächstes Frühjahr, nächsten Sommer sein? Wie werden wir die Zeit jetzt durchstehen? So war so der erste Gedanke. Es war klar, es ist nicht gut, aber die Hoffnung war doch noch da. Es gibt ja vielleicht vereinzelt doch noch Fälle, wo es dann
Ja, klar.
einfach, dass man es in den Griff bekommt oder ein Stück weit gelindert werden kann. Und dann haben wir uns auch selber unterhalten, haben gesagt, na ja, im Alter sind die Krebszellen vielleicht nicht mehr ganz so schnell. Vielleicht haben wir ja Glück. So haben wir uns in diesem Moment getröstet. Genau, und
Also wart
dann.
ihr da auch euch einig so innerhalb der Familie, was du mit deinen Brüdern oder deiner Mama, dass jeder so in die Richtung gedacht hat, Hoffnung und eben auf jeden Fall von Monaten noch sprechen, war das bei allen gleich?
Ja, also wir haben uns dann auch in den Tagen dann zusammengesetzt und haben dann gesagt oder Möglichkeiten gesucht, wie man ihn, weil er gesundheitlich ja nicht mehr ganz so fit war, wie man ihn unterstützen kann und haben einfach gedacht, wie er am besten die Chemo vertragen kann. Ob man da nur mit Naturmittel irgendwas unterstützen kann, so die Richtung. Aber Papa hat von vorneweg gesagt, er macht die Chemo, er macht das, was die Ärzte sagen. Er will da nichts dagegen machen und das kriegen wir hin und war im Krankenhaus extrem zuversichtlich und motiviert. An dem Abend, als mein Bruder mir die Diagnose am Telefon dann gesagt hat, wollte ich unbedingt hinfahren und bin dann abends noch ins Krankenhaus gefahren. Und aber der Papa war so, ja, zuversichtlich. Er hat gesagt, das kriegen wir schon hin und er wollte nicht dagegen machen, er wollte einfach nur leben. Ja, und auch an diesem Abend war es wirklich, wir haben uns dann unterhalten und er hat noch seine Späßchen gemacht von gewissen Sachen, wo er am Mittag im Kaffee im Krankenhaus war und so. Also er war da wirklich nur sehr gut gelaunt und optimistisch.
Und wie
Als ich
ist,
dann
wenn ich kurz fragen darf, wie ist es ihm denn körperlich in dem Moment gegangen? Also hat er da noch, weil du ja gesagt hast, er hat am Anfang das Gefühl, er kriegt Magen-Darm. Wie ist es ihm körperlich in dem Moment gegangen? Hat er da arg Schmerzen gehabt
Also
oder war er da?
hat dann gesagt, er hat extreme Rückenschmerzen. Das ist enorm. Sie hatten dann bei den Untersuchungen irgendwie, ich glaube, die irgendwas an der Galle, irgendwas beigelegt, keine Ahnung. Aber und er hat das Gefühl, es ist ein bisschen besser. Also es ist nicht, dass er extreme Schmerzen hatte oder so. Und dann, als ich mich an dem Abend dann auch verabschiedet habe, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe, hat er gesagt, ich begleite dich natürlich bis raus und ich muss ja in Bewegung bleiben, ich will aktiv bleiben. Und ja, das war dann echt, er war positiv gestimmter wie wir und ich war dann wirklich, wollte ihm nicht, jetzt auch nicht die Angst so übertragen, aber ich wusste einfach, die Diagnose ist einfach schlecht und er wusste es ja letztendlich auch. Und was für mich jetzt im Nachhinein ein berührendes Bild bleibt, der Abschied. Er hat mich bis an der Aufzug im Krankenhaus begleitet. Und dieser Abschied, im Nachhinein war das wirklich so ein extremer, inniger Abschied, weil wir haben uns angeschaut Und wir wussten beide, es wird nicht mehr. Und Papa hat seine, er war stark, aber er hat seine Tränen verdrückt und hat sie runtergeschluckt. Ich auch. Und ich war im Aufzug, Tränen sind gelaufen, war fix und fertig. Und ich wusste, ihm geht es wahrscheinlich gleich, als ich dann weg war. Aber es war so ein inniger Moment. Der bleibt bei mir. Also das ist, war im Nachhinein schon so ein Stück Abschiedsmoment, obwohl ich das ja nicht so zuordnen konnte. Aber in diesem Moment war klar, es wird nicht mehr.
Ja, man kennt sich ja halt auch einfach so gut, gell? Man spürt den anderen, man sieht es im Ausdruck der Augen und so, ohne dass man Worte aussprechen muss.
Genau.
Ja. Oh, da kommen mir auch gleich wieder die Tränen. Wie ist dann weitergegangen in dieser Woche? Also, was, ihr habt es dann miteinander viel euch austauscht, ja auch so, sage mal, Pläne gemacht, wie soll es weitergehen, wer ist für was, wie macht man das, wie managt man das? Gibt es andere Angebote? Also ihr wart da wahrscheinlich auch sehr viel im Tun und Schauen, oder? So,
Genau.
weil dann
Es waren
bleibt
dann
man aktiv.
noch paar Tage, 2 Tage war er, glaube ich, noch im Krankenhaus, nur die restlichen Untersuchungen. Dann war er zu Hause und als er zu Hause war, haben wir bemerkt, er wird ruhiger. Er hat, also im Krankenhaus war er sehr zuversichtlich und optimistisch und zu Hause hat er nicht viel darüber geredet. Aber es war so. Aber wir haben einfach gemerkt, er überlegt sich auch, was da jetzt vorgeht und wie wohl die nächsten Monate sein werden.
Du hast ja gesagt, du hast ja nicht so nah beieinander gewohnt und bist du dann auch zum Beispiel mit deinen Kindern zusammen hingefahren und oder habt ihr habt's das gemacht?
Also meine Kinder haben den Opa dann schon mal im Krankenhaus gesehen. Wir haben aber dann über Videoanruf oder Video aufgenommen, im Opa noch was
Ah ja.
geschickt. Das haben wir dann ganz oft und Opa, wir wünschen dir gute Besserung. Das war in diesem Wochenende dann wirklich nur auch den Kindern ganz wichtig. Wir hatten an dem Wochenende Termine von den Kindern. Am Sonntag war eine große Nikolausfeier vom Turnen. Das ist schon mal ein Riesen-Event in der Turnhalle. Da gehe ich ja gerne mit für die Kinder. Und,
Ja,
aber
voll.
ich war da wirklich so wie in Trance. Ich bin da halt mitgegangen, aber der Gedanke war irgendwie, es ist alles sehr, sehr seltsam und was kommt jetzt wohl in nächster Zeit? Genau, wir waren auf der Nikolausfeier, als wir dann zu Hause waren abends, habe ich meinem Mann auch gesagt, es ist echt doof, dass ich so weit weg wohne. Ich würde jetzt eigentlich so gern kurz hin und einfach nochmal Hallo sagen. Ich war 2 Tage zuvor auch alleine abends dann noch dort. Als wir dann auch mit meinen Geschwistern noch, die einfach uns in Ruhe unterhalten haben. Aber auf jeden Fall, mein Sa Mann sagte dann nach der Nikolausfeier, fahr doch jetzt zu ihm, jetzt geht es ihm ja noch gut. Wer weiß, wie es ist, wenn die Chemo startet, wie es ihm dann gesundheitlich geht, fahr doch los. Und das habe ich Gott sei Dank gemacht. Ich bin abends losgefahren, Nieselregen, Dezember, blödes Wetter. Aber ich bin losgefahren, mein Mann hat die Kinder versorgt. Und ich bin alleine dann losgefahren, bin zu meinen Eltern. Wir haben zusammen noch gefespert, Abend gegessen. Mein Papa liebte es, zu vespern, heißt es im Schwäbischen.
Was bedeutet das? Das Wort kenne ich jetzt auch nicht.
Kennst du
Festspann? Na, das kenne ich
nicht? Also kaltes Abendbrot, Wurst und
nicht.
Käse.
Da gibt es einen eigenen Begriff dafür. Ja, spannend.
Das war mir jetzt nicht bewusst, dass es nicht ganz so bekannt ist.
In Österreich
Genau.
wahrscheinlich wieder. Wir sagen halt immer alles anders.
Auf jeden Fall haben wir dann zusammen gegessen und das war so ein wichtiger, kostbarer Moment, dass ich dort noch bei ihm war. Es war das letzte Mal, wo ich ihn dann gesehen habe. Und dazu möchte ich noch sagen, als mein Papa 2014 die Hirnblutung hatte, war mir ja auch bewusst, von heute auf morgen kann alles anders sein. Und mir war einfach wichtig, dass meine Eltern wissen, wie dankbar ich ihnen für alles bin und habe damals dann zu Weihnachten meinen Eltern einen Brief geschrieben und mich für alles bedankt, wie sie mich unterstützt haben, was alles war und einfach so ein großes Dankeschön in dem Brief. Und bei einem Krankenhausaufenthalt habe ich dem Papa dann auch noch so einen kleinen Schutzengel dazu gekauft. Und auf jeden Fall jedes Weihnachten, wenn wir ihm was geschenkt haben oder so, hatte Papa gesagt, ich brauche kein Geschenk, ich habe ja den Brief. Das war für ihn so kostbar, so wertvoll. Es war, immer wieder hat er das erwähnt. Und dann eben an diesem einen Abend habe ich auch gesagt, hast du den Schutzengel, nimmst du den dann mit, wenn du ins Krankenhaus gehst zum nächsten Termin? Ja, den Schutzengel und den Brief habe ich
Ach, krass.
immer in der Schublade in seinem
Also
Büro.
10 Jahre eigentlich, dass er da so.
Und das war immer im Gespräch. Das war für ihn wirklich
Wahnsinn.
ein Schatz und für mich auch. Und da bin ich wirklich froh, dass ich das damals gemacht habe und
Ja.
da auch nichts zwischen uns stand und wir gegenseitig einfach dankbar waren, dass wir uns hatten. Und also es war ganz,
Das
ganz
ist schön.
wertvoll. Auf jeden Fall habe ich ihm das gesagt. Er hat gesagt, ja, das hat er da und das war mir auch, das fand ich dann echt schön, dass ihm das auch in diesem Moment so präsent war, dass der Brief und der Schutzengel da ist. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Genau, und dann bin ich gegangen an dem Abend, und dann habe ich halt mich verabschiedet. Natürlich war es ein komisches Gefühl wegen der Diagnose, aber ich dachte nicht, dass ich ihn da als zum letzten Mal sehe. Das habe ich wirklich nicht gedacht.
Wie war es dann die nächsten Tage? Also ist dann
Genau,
irgendwas?
am Tag darauf war er zu Hause, alles normal. Mein Patenkind war bei ihm, er hat mit ihr immer Hausaufgaben gemacht und es war alles normal, also okay. Und er war auch im Kopf nur extrem fit, also er hat alles gewusst. Wenn man den Papa irgendwas gefragt hat, er hat immer alles gewusst. Das war echt, war auch von früher und so, es war immer sehr interessant. Dann war am Dienstag eben der Termin beim Onkologe angesetzt, zum Besprechen, wie es jetzt weitergeht.
Was für ein Tag war, also was für ein Datum, damit nur da
Der
Dienstag,
zehnte,
das
der
war dann der
zehnte.
10. Ah, da war
Genau,
der Termin. Okay.
genau, genau. Und auf jeden Fall, ich habe am Montag noch mit ihm telefoniert und dann hat er gesagt, er macht Hausaufgaben mit meinem Patenkind und alles gut. Und ja, war eigentlich auch relativ gut gestimmt. Und morgen ja dann der Termin. Mein Papa, seit er in Rente war, liebt er auch nicht zu früh aufstehen. Und hat er gesagt, ha, der Termin beim Onkologe ist halt schon so früh, muss ich mich ziemlich früh fertig machen, aufstehen. Ja, haben wir noch so ein bisschen geredet und ich habe dann alles Gute für den Termin gewünscht. Meine Brüder sind mitgegangen und die Mama. Was dann allerdings war in der Nacht, also von Montag auf Dienstag, war eine sehr schwere Nacht oder unruhige Nacht. Er musste, also Mama sagte, ab 20 Uhr circa auf einen Schlag ging es ihm richtig schlecht. Und er musste dann die ganze Nacht gefühlsständig auf Toilette, aber es kam dann nichts. Im Nachhinein haben wir erfahren, die Niere hat damals schon versagt. Aber das wusste man ja nichts. Aber auf jeden Fall haben sie die ganze Nacht wirklich fast nicht geschlafen. Aber der Papa ist dann aufgestanden an dem Dienstagmorgen, hat sich rasiert, weil unrasiert geht man ja nicht aus dem Haus. Da war er sehr korrekt. hat sich rasiert, aufgerappelt, ist zum Onkologe, haben sich beraten lassen und dann war auch der Termin für den Beginn für die Chemo und so. Sie sind dann nach Hause und ja, da haben sie Mittag gegessen. Also es war alles relativ normal. Natürlich,
Aber
so ein Onkologe.
untersucht worden ist er da dann nicht nochmal, also aufgrund dessen, dass die Nacht so schlecht war oder so.
Nee,
Okay.
nee. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einzelne Untersuchungen vom
Ah
Blut
ja.
nochmal gemacht haben oder so. Aber es wurde dann einfach der Ablauf von der Chemo festgelegt, dass das auch stationär stattfinden muss für ihn und so. Und ja, und dann
Okay.
sind sie nach Hause, haben sie Mittag gegessen. Er hat seinen Mittagsschlaf gemacht und Mama war irgendwie auch unruhig, war dann bei ihm nachmittags im Wohnzimmer, obwohl sie wollte eigentlich noch ein paar Dinge erledigen, aber dann hat sie gesagt, nee, ich bleibe bei ihm im Wohnzimmer, hat sie für sich gesagt, war bei ihm. Und dann war ja Weihnachtszeit, Weihnachtsdeko war überall, dann ist der Papa irgendwann, er hat in seinen Unterlagen noch durchgeblättert vom Onkologe, so wo der Ablauf aufgelistet war. Und dann ist er aufgestanden in den Flur und hat so einen Stern, wo leuchtet, hat er angemacht, das hat er nie gemacht. Und ist dann wieder zurück ins Wohnzimmer, aufs Sofa. Und dann ist er einfach so zusammengesackt. Und wir wissen nicht, warum er den Stern angemacht hat. Das war irgendwie, ja, keine Ahnung, ob er irgendwas gespürt hat. Wahrscheinlich schon. Mama war dann natürlich total im Schock und wollte ihn wachrütteln, hat dann sofort meiner Schwägerin angerufen. Sie war sofort da, Notarzt angerufen und dann musste meine Schwägerin mit dem Telefon oder mit Anleitung am Telefon vom Notarzt versuchen,
Reanimieren.
Peter zu beleben. Genau, und dann war auch der Notarzt relativ schnell da. Und in dieser Zeit hat mich dann mein Bruder angerufen und hat gesagt, Petra, komm, der Notarzt ist unterwegs, sieht nicht gut aus. Und am besten soll ich meinen Mann noch mitbringen. So habe ich davon erfahren. Genau, und ich natürlich dann auch komplett in Panik aufgelegt. Mehr wusste ich nicht, aber Panik, die Kinder um mich rum. Und die haben das Telefonat mitbekommen, gesagt, was ist mit dem Opa? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, wir müssen sofort losfahren. Es war ja dunkle Jahreszeit, meine Kinder wollten da nicht, bleiben da noch nicht so gern alleine. Dann haben wir schön meiner Schwiegermutter angerufen, aber die wohnt auch 20 Minuten weiter weg, dass sie zu den Kindern kommt. Und letztendlich sind wir dann, mein Mann und ich, sofort losgefahren. Die Kinder waren dann kurz alleine, bis die Schwiegermutter kam, aber das war dann alles geregelt. Und wir sind dann losgefahren. Wie gesagt, 45 Minuten ist normale Fahrzeit, aber für mich war das gefühlt wie eine 8-Stunden-Fahrt.
Ja, das glaube ich ja.
Ich bin da im Auto gesessen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, ist ein Pflegefall? Ich wusste nicht, ist er tot? Es war wirklich ein sehr schlimmes Gefühl. Genau.
Dann bin ich angekommen. Bin ich
Ist
also
auch
doch
angekommen.
rum oder war er da schon im Krankenhaus?
Nee, nee, er ist zu Hause gestorben auch. Also es war alles zu Hause, Notarzt, Wiederbelebung, alles zu Hause. Wir sind dann angekommen bei meinem Elternhaus. Meine Brüder haben die Tür aufgemacht und nur den Kopf geschüttelt und dann war klar, dass er gestorben ist. Und dann Notarzt, als ich kam, war der Notarzt schon weg. Es war dann in der Trainer, im Schock und alles gegenseitig sind wir uns alle in die Arme gefallen. War dann irgendein Mann. Dann habe ich gedacht, irgendwann realisiert, was macht eigentlich der da? Es war das ein Notfallseelsorger. Wenn der Notarzt kommt, wird manchmal ein Notfallseelsorger mitgeschickt. Und im Nachhinein war das klar, das war sogar ein Lehrer von der Realschule, auf der ich war.
Ach, krass.
Ja, es war dann echt irgendwie dann auch, ja, ein bisschen nett, aber halt, wenn man sich dann doch schon erkannt hat.
Ja,
Und
voll.
ja, und das war jetzt für uns wirklich schön. Papa war dann auf seinem Bett. Und wir konnten dann wirklich zu Hause Abschied von ihm nehmen. Und jeder einzeln, auch zusammen waren wir drin und haben noch gebetet. Papa war ein sehr gläubiger Mensch und das war wirklich sehr, sehr wichtig, wertvoll. Und zwischenrein, wenn jemand von uns dann alleine drin war, also meine Brüder waren alle da, meine Schwägerinnen, Mama und dann sind wir einzeln zu ihnen rein und der Notfallseelsorger, der hat uns dann einfach zwischenrein gesagt, es muss die einzelnen Schritte, was als nächstes kommt, was wir machen müssen. Letztendlich haben wir dann auf den Amtsarzt gewartet. Da musste dann jemand kommen, um den Tod zu bestätigen. Genau, und diese Zeit haben wir da einfach mit ihm ein bisschen geredet, wie auch der Ablauf sein könnte und oder hat einfach Vorschläge gemacht, wie wir. Er hat gesagt, ja, in unserer Situation hat man eigentlich keinen Kopf, sich an die Bürokratie da an alles zu denken und hat uns dann ein bisschen was aufgeschrieben und es war dann wirklich sehr angenehm und hilfreich. Was auch war, er wusste ja, dass wir alle Kinder haben, hat er einfach auch empfohlen, wie wir es den Kindern übermitteln sollen. Hat einfach gesagt, wir sollen versuchen, das nicht am Telefon zu machen. Und das wollte man eigentlich auch nicht. Aber was dann war, mein Sohn oder meine Kinder wussten ja oder in der Panik raus, dass was
Ja,
los war.
klar, ja.
Mein Sohn hat dann meinem Mann geschrieben, was ist mit dem Opa? Und wir
Und
sitzen
sie sind ja
da.
auch schon im Alter, gell, wo
Ja, die
alles
wissen
realisiert und
ja,
registriert, ja.
und das ist nicht gut. Und wir wollten dann nicht per WhatsApp dazu schreiben.
Ja, voll.
Letztendlich haben wir uns dann so drauf geeinigt. Dann war der Amtsarzt da. Und dann haben wir uns so drauf geeinigt, der Arzt ist gerade beim Opa. Und das war ja auch wirklich nicht gelogen. Da war der Arzt, das war eine Ärztin, war beim Opa drin, hat das durchgeführt. Und dann war das ja nicht gelogen.
Ja.
Meine Geschwister sind dann, weil sie am gleichen Ort waren, zwischenrein nach Hause und haben es den
Die
anderen
Kinder.
Kindern direkt gesagt und haben dann auch, wir haben dann Wert drauf gelegt, dass die nicht zusammen, weil die ja auch übers Handy im
Ja,
Austausch sind,
voll in dem Alter
dass
sowieso,
die
ja.
einfach nicht meinen Kindern irgendwas sagen dürfen. Und am
Ja.
besten komplett kein Kontakt an dem Abend mehr. Weil die waren im Austausch, weil alle
Ja,
wussten, es ist
klar.
gerade wirklich ein Notfall und nicht gut. Genau. Ja, und auf jeden Fall waren wir dann alle dort und mein ältester Neffe war zu diesem Zeitpunkt 17 und ja, er war der Große und er ist dann mitgekommen und er wollte auch direkt Abschied nehmen vom Opa zu Hause. Und es war dann auch schön und wir haben dann wirklich, haben uns Zeit gelassen und waren da einige Zeit noch bei ihm zu Hause, aber haben uns dann dafür entschieden, dass er noch an diesem Abend abgeholt wird vom Bestatter. Das war, da haben wir uns ja überlegt, was ist jetzt richtig, soll er die ganze Nacht noch zu Hause sein, aber letztendlich haben wir uns so darauf geeinigt und das war für uns alle gut, weil wir aber in diesem Raum wirklich nur den Abschied hatten und auch in Ruhe hatten und jeder für sich und das war wirklich sehr, sehr wertvoll und schön.
Ja, voll.
Ja.
Und dann seid ihr wieder rumgefahren,
Ja, wir
wahrscheinlich,
sind dann
oder?
in der Nacht heimgefahren und haben dann nur meiner Schwiegermutter geschrieben, dass wir zurückfahren, aber sonst nichts. Und mein Sohn war natürlich noch wach. Er ist wach geblieben und dann sind wir nach Hause gekommen und dann mussten wir es ihm sagen. Und das war dann echt heftig. Du bist selber so im Schmerz. Im weiß nicht, wie du fühlen sollst und hast dann dein weinendes Kind in der Arme. Es ist echt, war schlimm. Und ja, er ist dann irgendwann auch eingeschlafen und meine Tochter hat geschlafen. Ihr haben uns dann am nächsten Morgen gesagt. Sie hat anders reagiert. Sie hat irgendwie, wollte es nicht wahrhaben, habe ich das Gefühl gehabt. Und hat gesagt, ich muss jetzt in die Schule und ich stand sofort in die Schule. Mein Sohn ging nicht in die Schule. Und das war einfach schon, ja, jeder nimmt sowas anders auf. Meiner Tochter ist das dann erst im Nachhinein gekommen. Ach Gott, ich bin in die Schule gegangen. Warum ging ich in die Schule? Und für mich ist es auch schlimm, dass der Opa gestorben ist. Und das war dann auch schwierig, ihr zu erklären, dass es auch okay ist, dass jeder anders reagiert und jeder anders damit umgeht.
Aber krass, oder? Eben, da sieht man einfach ganz deutlich wieder, wie unterschiedlich Menschen auch reagieren in Situationen, gell?
Genau,
Und
egal
dass
ob
es kein
Kind oder
richtig und
Erwachsener.
falsch gibt,
Ja, und
sondern
das haben
jeder.
wir auch in diesem Moment meinen Kindern immer wieder gesagt, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, jeder macht so, wie es für ihn passend ist.
Genau.
Genau, und wir haben das so vermittelt, Und das war dann auch das Nächste. Der Notfallseelsorger hat uns dann den Vorschlag gemacht, dass die Kinder, dass man den Kindern anbieten soll, dass sie Abschied nehmen dürfen vom Opa, wenn er dann im Krematorium ist. Und nur der Gedanke erst war für mich, oh Gott, sollen wir das wirklich machen? Aber wir Geschwister, wir waren uns dann einig, wir bieten das den Kindern an und dann soll auch jeder so entscheiden, wie er möchte. Und wir haben es den Kindern angeboten und jedes Enkelkind hat sofort gesagt, ich will dorthin, ich will den Opa nochmal sehen. Wir haben dann auch erklärt, ja, dass es sein kann, er sieht vielleicht etwas anders aus. Wir wussten ja selber nicht, was auf uns
Ja,
zukommt.
voll, voll.
Haben auch gesagt, dass der Opa, dass der Körper dann kalt ist und dass es einfach anders ist und dass sie sich darauf einstellen sollen, wenn sie rein möchten. Haben es einfach vorab versucht, ein bisschen zu erklären. Es war dann, glaube ich, 2 Tage später. Ich habe es dann immer mal wieder angesprochen und dann hat mein Sohn gesagt, ich weiß es jetzt, aber ich möchte hin. Also, weil ich habe immer gedacht, ich muss noch mehr erklären und noch mehr sagen. Und ja, und dann war der Tag, wir hatten den Termin ausgemacht. Ich hatte wirklich Panik. Mein Körper hat total verrückt gespielt. Mir hat alles wehgetan. Ich hatte das Gefühl, ich bin nur am Zittern, Herzrasen. Es war komplett alles irgendwie anders. Und ich hatte einfach auch die Sorge, ist es richtig, die Kinder jetzt da zu diesem Termin mitzunehmen? Aber auf der anderen Seite, wir wollten es. Und im Nachhinein sage ich, es war richtig. Ja, wir sind dann zu diesem Termin hingegangen und sind dann alle zusammen, also meine Geschwister mit Kindern, Familie, also alle, meine Geschwister, meine Schwägerin, meine Mama, alle zusammen, haben uns getroffen und dann waren wir da vor diesem Raum davor. Und dann hat meine Schwägerin, die hat vor 10 Jahren leider schon ihren Papa verloren und wusste ja ein bisschen mit Kindern, wie das ist, weil da ihre Tochter noch ganz klein war. Und sie hat dann wirklich wunderbar zu den Kindern nochmal gesprochen und gesagt, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es darf jeder so machen, wie er in diesem Moment gerade fühlt, wie er empfindet. Wenn jemand reingeht und sofort wieder raus, ist es auch okay. Wenn sich jemand kurz davor entscheidet, nicht reinzugehen, ist es auch okay. Egal wie, es ist alles erlaubt. Und es war wirklich nochmal auch ganz wichtig für die Kinder, dass sie das so erwähnt hat und gesagt hat. Ja, und dann sind wir rein. Und wir Erwachsenen, wir wussten ja auch nicht, wie wir reagieren, wie das für uns ist. Auf jeden Fall waren wir dann, sind wir alle zusammen rein. Die Kinder im ersten Moment haben sie so gezuckt, aber jeder ist dann so langsam ran und es war ein so was von warmer, wertvoller, emotionaler Moment. Es war unbeschreiblich, den Umständen entsprechend schön. Und es war ein extrem inniger Moment. Und wir waren dann wirklich richtig lange bei ihm drin und haben uns dann auch unterhalten. Und die Kinder haben sich so ein bisschen rangetastet. Sogar teilweise haben der Opa dann noch berührt und haben gespürt, okay, der Körper ist anders. Aber dann hat man sich wieder unterhalten. Jeder, dass er letztendlich aussieht, wie er war. Mein Patenkind hat dann gesagt, es ist wie wenn der Opa Mittagsschlaf macht. Aber jetzt nicht beängstigen mit Mittagsschlaf oder so und Tod oder Schlafen und Tod ist ja bei den Kindern auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es war dann schon realistisch, weil sie haben ihn berührt, sie haben gesehen, es ist wirklich anders. Aber es war so ein inniger Moment und jeder von uns, jeder hat jeden im Arm gehabt, jeder hat jeden getröstet. Es war wirklich sehr, sehr wertvoll. Und was dann wirklich auch noch sehr, sehr besonders war, fand ich, das haben wir den Kindern auch angeboten. Sie dürfen dem Opa noch was mit in den Sarg mitgeben, wenn sie möchten.
Ja, super Idee.
Letztendlich die Idee kam auch vom Notfallseelsorger, also es war Gold
Ja,
wert.
Gott sei Dank, gibt's immer wieder.
Und dann haben wir uns darüber unterhalten, haben das den Kindern angeboten und es war dann wirklich sehr, sehr rührend. Jeder hat sein eigenes Ding ein bisschen mit dem Opa mitgegeben. Mein Sohn zum Beispiel, der Opa liebte es, Akkordeon zu spielen. Er war sehr musikalisch und hat Akkordeon gespielt. Das war auch an Weihnachten immer unser Höchstes und musikalisch war er da ganz groß dabei und voll begeistert. Und als die Kinder noch sehr klein waren, konnte er die Kinder damit sehr begeistern. Wir Erwachsenen fanden das Akkordeon nicht ganz so das Lieblingsinstrument, aber der Opa hatte die Riesenfreude dran und hatte meinem Sohn dann auch so ein Kinderakkordeon geschenkt, also ich glaube 2 war oder so. Und dann hat er immer mit dem Opa zusammen musiziert und das war einfach das besondere Geschenk vom Opa. Und das Kinderakkordeon durften wir auch nie aussortieren, das war immer noch da. Und mein Sohn wollte dann, es war sein erster Gedanke, er möchte das Akkordeon dem Opa mit in den Sarg geben. Genau, das war dann echt sehr, sehr schön. Mein Patenkind zum Beispiel, sie hat immer mit dem Opa dann die Mathe-Hausi gemacht. Das war so ein kleines Booklet. Unterm Schuljahr war ja alles, da hat man dann nur die Lehrerin angerufen, ob das möglich wäre, das mitzugeben, obwohl es ja unterm Schuljahr ist. Aber die Lehrerin hat es natürlich zugelassen, hat gesagt, sie kriegt dann ein neues Heft, ist kein Problem. Also ihr war es das wichtig, dass die Verbindung zu den Hausaufgaben oder dass er sie immer unterstützt hat, hat ihm das mitgegeben. Oder wir haben dann noch die letzten 3 Familienfotos im Rahmen, haben wir ihm mitgegeben. Ich selber habe ihm unseren Brief mitgegeben.
Ja, schön.
Ja, also es war wirklich sehr, sehr schön und wichtig und auch, ja, rührend und die Kinder durften nur was Persönliches mitgeben und das hat den Kindern, glaube ich, auch gut getan.
Ja, voll. Voll. Ich bin mir zu 100% sicher. Also ich höre es immer wieder, wie wertvoll das ist, wenn man die Kinder so mitnimmt, gell, und sie mitentscheiden lässt. Und ja, das ist ja auch eine Art von Begreifen und Verabschieden, was so Kinder brauchen, definitiv, gell.
Natürlich muss man bedenken oder darauf achten, wie alt die Kinder sind. Wenn es jetzt noch Kindergartenkinder sind, ich weiß nicht, ob es dann auch.
Doch, doch. Also ich habe so viele Beerdigungen miterlebt, wo die einjährigen Krabbelkinder dann zum Sarg hingekrabbelt sind und die Rassel einfach draufgeschleudert haben, solche Sachen. Wo die Kindergartenkinder gerade besonders, die sind oft ganz kreativ, also wo ich ja Seelensport gemacht habe in Innsbruck, das war ja bei einer Bestatterin, die hat neben dem Abschiedsraum einen riesen Kinderraum auch gehabt. Die war auch spezialisiert auf Kinder.
Okay.
Und das war so nett, da war ein Maultisch, da waren Stofftiere, da war ein Puppenhaus und so weiter. Und dann haben die Kinder da ganz viele Bilder noch gemalt, sind immer wieder rein, haben die Bilder halt alle reingelegt in den Sarg und so. Also definitiv, oh, die Kindergartenkinder kann man da mitnehmen.
Aber da sage ich auch, es gibt kein richtig, kein falsch, es muss jeder für sich entscheiden,
Ja, voll.
aber für uns war das definitiv die richtige
Ja,
Entscheidung. Ja, und
ja.
wir sind wirklich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass wir das den Kindern angeboten haben, dass wir es wirklich auch so intensiv noch diesen Moment erlebt haben und gestaltet haben. Und ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass es wirklich so lange und so innig ist.
Und ich kann ja auch die Erfahrung teilen, eben mit diesem, wenn kein Abschied möglich ist oder dir verwehrt bleibt, das haben wir alle nicht gehabt. Und für uns ist ein Riesenloch da. Das ist so, dieses, sie ist weg und dann ein riesenschwarzes Loch. Und du hast immer das Gefühl, vielleicht lebt sie doch noch. Das ist
Und
schon.
das Herz versteht es wahrscheinlich nie, aber der Kopf, wenn du den Abschied hast, glaube ich, dass der Kopf dann doch irgendwo das einordnen kann, okay, der Mensch ist wirklich nie, kalt oder
Ja,
einfach,
voll.
es ist, glaube ich, schon, wenn die Möglichkeit besteht, ein wichtiger
Ja,
Punkt.
glaube ich auch.
Aber ja, wie bei dir, leider geht es dann nicht oder ging es dann leider nicht, aber.
Ja, das ist eben, es kommt doch immer auf die Umstände drauf an, gell, wie jemand stirbt und so. Ja, wenn die Möglichkeit besteht, sage ich auch immer, schaut, was möglich ist und wie es gut begleitet ist, das Wichtigste, gell. Oh, also gibt ja auch Ängste und so weiter. Oder man hat vielleicht irgendeine andere schlechte Erfahrung davor schon gemacht und so weiter. Dann braucht es einfach, wie du es ja auch so super gemacht hast, dieses Aufklären, Erklären, Begleiten, sagen, hey, wir können einen Schritt nur an der Schwelle stehen und dann mal hinspüren. Du kannst dann jederzeit wieder rausgehen, du kannst wieder reingehen. Also ich glaube, das hilft so sehr, wenn ich einfach ganz viel Orientierung auch gebe, gerade Kindern, ja. Und das hast du wundervoll gemacht.
Man ist halt irgendwie da doch geschlängelt und hat ihn aus dem Moment heraus gedacht, okay, so könnte es richtig sein. Was wirklich richtig oder falsch ist, weiß man manche Sachen auch erst im Nachhinein, aber für
Ja,
uns
voll.
selber war es wirklich die richtige Entscheidung und wichtig. Und so haben wir auch das Gefühl gehabt, die Kinder konnten jetzt auch nach der Beerdigung und so, dann schneller das nicht abhaken, aber wieder ein bisschen umstellen, schneller im Alltag. Und für die war das dann einfach, die konnten das einordnen. Das Ungewisse war für sie jetzt nicht. Es war klar, dass der Opa tot ist. Dass sie das vom Kopf her einfach gewusst haben und dass es so angekommen ist.
Ja, voll. Und dann hast du auch so einen schönen Moment noch erlebt bei der Trauerfeier selber, wo du
Ja,
gesagt hast, das war sehr
ein
tröstlich.
ganz besonderer Moment. Also wir hatten dann wirklich eine sehr schöne Trauerfeier. Für uns war das wirklich schön zu sehen, wie viele meinen Papa geschätzt haben, die Wertschätzung, wie viele Leute gekommen sind oder auch viele Freunde von uns Kindern, weil bei unseren Eltern war das Haus immer offen. Es durfte immer jeder kommen. Mein Papa konnte eben mit jedem und war immer so gerne unter anderen Leuten. Und es war einfach sehr wertschätzend. Und mein Papa war ein sehr aktiver Vereinsmensch in jungen Jahren, in den letzten Jahren dann nur noch passiv, aber auch die Wertschätzung von der Vereine. Also wir hatten eine große Beerdigung, weil mein Papa das einfach vom Typ her so war. Und für uns war das dann keine Überlegung, dass wir eine kleine Trauerfeier machen. Der Chor hat gesungen, das war so, so
Oh,
berührend, so
schön.
schön. Und auch einfach passend. Das hat uns wirklich Kraft in dem Moment gegeben. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja, und die Beerdigung war dann am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten. Es war bitterkalt. Und dann hat der Pfarrer geredet und auf einmal stupst mich mein Bruder an und sagt, schau mal. Und dann fliegt an dem Bild, welches von meinem Papa aufgestellt war, fliegt ein wunderschöner brauner Schmetterling ums Bild herum im Dezember. Und das fand
Das
ich dann
ist schon
wirklich sehr, sehr berührend. Ich hatte mich mit den Schmetterlingen davor noch nie wirklich auseinandergesetzt. Zwischen Tod und Beerdigung war kurz eine Freundin bei mir und die sagte zu mir, du wirst sehen, immer wenn du einen Schmetterling siehst im Sommer, denkst du an deinen Papa. Ich habe dem Ding keinen Denk gegeben, weil ich mich noch nie damit befasst habe. Und dann flog an der Beerdigung mitten im Dezember, eisekalt, ein Schmetterling. Und das war für mich dann wirklich für mich ein Zeichen. Habe mich dann danach mit dem Thema ein bisschen befasst. Was wirklich ist oder nicht ist, weiß niemand. Aber für mich ist es einfach ein Trost. Das
Ja,
ist
voll.
In diesem Moment ist es einfach ein Trost, einen Schmetterling zu sehen und gibt mir in diesem Moment Kraft.
Das kann ich nur genauso bestätigen. Also mir, oh, ich habe ja auch Schmetterling tätowiert und also für mich ist auch Schmetterling immer so. Eben, es ist dann immer so ein Gefühl, sie ist da. Also ich spüre dann
Wie
immer so
schön.
Nähe. Und so wird es dir jetzt auch gehen, oder?
Ja.
Wenn man wandern geht und man sieht und irgendwie macht es was mit einem. Und ich habe auch so viele schöne Schmetterling-Erlebnisse, wo man manchmal auch denkt, so, das ist doch echt spooky. So, ich war zum Beispiel bei der Lieblingsstelle von der Larissa auch mal mit meinem Sohn wandern. Da habe ich mir selbst gestanden und auf einmal kommt ein Schmetterling und er läuft einfach nicht ab von ihm. Also er hat ihn regelrecht attackiert und immer wieder auf ihn draufgesessen. Und das war so ein schöner Moment. Das haben ihm dann noch erzählt, so dass Larissa, die ist auch immer extrem von Schmetterlingen verfolgt worden und ihren ganz viele Bilder von ihr mit dem Schmetterling drauf. Und jetzt zum Beispiel, auch vor kurzem, hat meine Schwester die Anna Geburtstag gehabt. Und an dem Tag waren wir am See. Und da gibt es generell natürlich viele Blumen, Schmetterlinge und so. Aber wieder, wir sind als Familie einfach permanent attackiert, umkreist worden von Schmetterlingen. Und gerade mein Sohn dann wieder extrem. Der hat einen Schmetterling gehabt, egal was er gemacht hat. Er hat die Hand geschüttelt und Ding, er ist einfach immer wieder auf ihm draufgeklebt. Und das über Stunden. Das war so krass. Warum wir waren noch alle so voll berührt.
Faszinierend,
Ja.
schön. Und aber das gibt in diesem Moment einfach ganz, ganz viel Kraft.
Genau. Das gibt echt
Und ich denke,
einen
man
Moment.
als Trauernde, du musst da ja irgendwoher Kraft
Ja,
holen. Und
voll.
das sind oft auch so kleine Momente. Und wenn es dann nur so schöner Schmetterling ist,
Ja.
das tut dann echt gut.
Ja, voll, voll. Ach, schön. Schön, dass du auch so einen Moment erleben hast
Ja.
dürfen. Ja, im ärgsten Schmerz eben. Das
Ja.
ist echt so ein Funken Hoffnung dann auch.
Genau.
Ja, vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, es war eben ja auch kurz vor Weihnachten dann. Wie war denn so dann das erste Weihnachten im Anschluss? Weil für euch war Weihnachten ja auch etwas sehr Besonderes und mit Musik verbunden, hast du gesagt. Und dein Papa war oder musikalisch in die Richtung und euer Familienmensch. Wie habt ihr das dann erlebt?
Also Weihnachten war für uns, wie du gerade gesagt hast, immer sehr, sehr wichtig und dass wir alle zusammen traditionell unser Weihnachten feiern. Und meine Geschwister, wir haben uns dann direkt unterhalten, ausgetauscht und haben gesagt, der Opa ist jetzt gestorben. Wir können den Kindern das Weihnachten nicht auch noch nehmen. Wir wollten das dann alle wirklich durchziehen, obwohl es uns Erwachsenen definitiv nicht nach Weihnachten zumute war. Aber wir haben gesagt, für die Kinder müssen wir das durchziehen. Wir können das nicht denen auch noch nehmen. Auch die Geschenke gehört zu den Kindern ja dazu und einfach
Ja, voll.
das ganze Zusammensein und gemeinsam essen und so. Wir wollten das den Kindern nicht wegnehmen und haben gesagt, wir treffen uns wie üblich, aber es war dann gleich klar, dass wir dieses Jahr nicht musizieren. Weil Weihnachten zuvor, wir hatten immer musikalische Weihnachten. Opa hat Akkordeon gespielt, mein Bruder hat Trompete gespielt, jedes Kind war Blockflöte oder Klarinette, egal was sie gerade gespielt haben. Es war immer musikalisch. Der Opa hat auch immer guckt, dass jeder den Text hat und kopiert. Und es war immer sehr feierlich, sehr schön und auch sehr berührend. Und in diesem Jahr konnten wir einfach das Weihnachten nicht so durchziehen. Das war dann aber auch okay, aber wir haben zusammen gegessen, haben es zusammen ausgehalten. Es war wirklich schwer, weil eben der Opa war wirklich ein so der Unterhalter. Der war der Mittelpunkt in unserer Familie. Und dann waren wir ja so viele zusammen am Tisch und es war dann Stille. Das war dann echt sehr schwer, weil wir wussten, in diesem Moment hätte jetzt der Opa irgendwas beigetragen und gesagt. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben es gemacht und die Kinder, ja, die eben, als wir dann unterm Christbaum saßen, haben wir gesagt, dieses Jahr gibt es keine Musik. Für mich war aber wichtig, dass wir doch irgendwas noch gemeinsam machen und ich habe dann eine Geschichte vorgelesen, die Himmelsleiter, so ein
Ah ja,
Text.
das ist schön, ja, die kann ich.
Das fand ich dann ganz passend und das haben wir dann, habe ich vorgelesen, habe sogar hinbekommen.
Ich wollte gerade sagen, hast du es geschafft?
Ja, also vor der Familie, ich habe es geschafft, aber mit Weinen, mit Schluchzen, ich habe es aber geschafft. Uns hat dann jeder geweint, aber es war dann trotzdem wieder so ein inniger Moment und war dann auch in Ordnung.
Ja,
Die
schön.
Kinder hatten dann eben nur die Geschenke und es war dann, wir haben es dort gestehen, aber es war wirklich sehr, sehr schwer und
Schwer.
schmerzhaft.
Ja, voll. Aber wow, also Hut ab, dass ihr da auch so gemeinsam an einem Strang gezogen habt und so eine gemeinsame Richtung, das ist ja auch ganz wichtig, gell? Kommt ja nicht immer so
Ja.
vor. Ja, das gibt dann auch wieder Kraft, so.
Genau.
Ja, und du hast ja auch gesagt, eben, dir sind, oder dir ist der Umgang mit Trauer rund um Kinder und Jugendliche ja auch so wichtig, gell? Weil du ja auch selber schon Erfahrung gemacht hast, als du 13 warst, in dem Alter, wo deine Kinder das jetzt erlebt haben. Und die war nicht so schön und gut begleitet vielleicht auch. Du hast deine Freundin damals ganz plötzlich verloren. Wie hast du das als 13-Jährige damals erlebt? Und ja, wie bist du da begleitet worden? Was hat man da gemacht? Oder erzähl da ein bisschen.
Also, es war damals wirklich sehr, sehr schrecklich, weil mit 13 bist du eigentlich noch Kind, dann warst du von heute auf morgen erwachsen. Es war ein schreckliches Ereignis. Es waren die Sommerferien und als wir dann wieder in die Schule kamen, hat man Abschied genommen. Wir waren in derselben Klasse, haben auch die Lehrer haben sich bemüht, haben auch zwei Lieder laufen gelassen, dass die komplette Klasse da nur Abschied nehmen kann. Und das war's dann eigentlich. Damals hat da hat es noch nicht wirklich viel mit Trauerbegleitung oder irgendwas Therapeut oder irgendwie, da hat niemand so einen richtigen Wert drauf gelegt. Und von dem her waren wir da ganz, ganz schnell wieder im Alltag drin. Und das war irgendwie echt krass. Aber ich habe es dann damals einfach so angenommen. Das war halt so. Und dann war ich automatisch drin. Manchmal hast du mit jemandem kurz darüber geredet, aber dann war das wieder vorbei. Oder was wirklich mit deiner Trauergefühle los ist, oder mit 13 konnte ich auch nicht sagen, dass es Trauergefühle sind. Es war einfach halt schlimm, aber es war immer sehr, sehr prägend alles. Und ja, ich bin dann in meine Jugend gekommen, habe einfach gesagt, das Leben kann von heute auf morgen anders sein. Ich genieße jetzt meine Jugend, habe das gemacht. War auch immer die Lustige, die gut drauf war und so, aber hatte wirklich so eine Achterbahn. Ich habe gefeiert und zu Hause oder unter der Woche war ich im kompletten Loch und tief und habe das wirklich dann auch mit mir ausgemacht.
Das heißt, du hast dann wirklich auch keine Trauerbegleitung, keine Aufarbeitung
In
und
der
so weiter.
Schule
Es hat
war eine
einfach dich.
Sozialpädagogin. Ich glaube, das waren zwei Termine, aber ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Das war,
Ja, das ist schon wirklich kurz. Da kommt man gerade mal so an die Oberfläche des
ja.
Ganzen.
Oder auch erst zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich die Trauer auch nach
Voll.
dem Schock erst rauskommt und so. Nee, es war keine Begleitung. Meine Eltern haben immer gesagt, ich soll, also Jahre danach, sie haben ja gesehen, wie ich leide und wie schlecht es mir geht. Die wussten das schon und wollten mich dann auch immer dazu drängen, dass ich zum Therapeut irgendwas gehe, dass ich das aufarbeite. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich schaffe es so. Ich schaffe es so, ich schaffe es so.
Ja, krass.
Ich wollte keine Hilfe annehmen. Habe es aber dann, ich war dann lange alleine, habe keinen Partner gehabt und habe dann immer gesagt, wenn ich dann den richtigen Partner habe, dann ist alles gut. Dann geht es mir gut. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Letztendlich wurde es fast nur schlimmer. Die Verlustangst, jemand, den du liebst, wieder zu verlieren, das wurde dann noch schlimmer. Und letztendlich, ich bin dann 13 Jahre, nachdem das war, hat mich mein Mann dazu nicht gedrängt, aber mich auch, oder haben wir zusammen dann beschlossen, bevor wir an die Kinderplanung gehen, möchte ich mir doch mal helfen lassen. Und war dann auch
Danke
im
an den Mann an
Therapie.
der Stelle.
Ja, doch, da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar. Und ihn hätte ich das nicht gemacht, aber mir war auch bewusst, weil ich ja wusste, ich habe auch immer wieder Angst, dass irgendwas von heute auf morgen passiert, dass ich das auch meinen Kindern nicht
Ja,
weitergeben
voll.
möchte. Natürlich, ganz weg ist das nie. Aber einfach ist, ich hatte da echt eine gute Therapie, muss ich sagen. Es war wirklich in Ordnung. Aber was es wirklich heißt, mit Trauergefühle umzugehen oder so ein Erlebnis zu verarbeiten, habe ich wirklich erst durch dich, Kathi, gelernt und realisiert. Du hast es wirklich mit Seelensport, bringst du da sowas rüber, was wirklich im Körper steckt und wie man das zum Ausdruck bringen kann. Und das ist Wahnsinn.
Ja, da muss
Wirklich
ich gleich wieder weinen.
ganz großes Dankeschön dafür.
Vielleicht, weil du es ja auch gerade ansprichst, du hast ja auch geschrieben, dass du körperliche Symptome gehabt hast. Auch damals als 13-Jährige schon und vielleicht auch jetzt in den letzten Jahren. Magst du da mal ein bisschen erzählen, wie hat dein Körper denn da reagiert? Was hat er da für komische Sachen entwickelt?
Also damals in der Jugend hat sich bei mir dann eine Neurodermitis entwickelt. wo dann alle Ärzte sagen, das ist definitiv von der Psyche. Und es war dann auch so, wenn es mir schlechter ging, war es schlimmer und so weiter. Also Neurodermitis war wirklich damals das Hauptmerkmal, was körperlich zum Ausdruck kam. Heute in meiner jetzigen Trauer, da war jetzt all die Symptome, die du in deinem Podcast sagst, und du kennst dich aus, was Trauer anbelangt, all die Symptome von Verspannung, Magen-Darm-Probleme,
Ja,
Schlafprobleme,
Schlafprobleme, ja.
die Erschöpfung und all die Sachen habe ich jetzt dann als 43-Jährige, aber halt als es mit Papa war, wo ich 43 war, körperlich gespürt. Die Erschöpfung, das war mit 13 nicht da oder in die Jugend. Da war ich voll mittendrin und da habe ich dem Ding keinen Denk gegeben. Aber jetzt hatte ich keine andere Chance. Ich war einfach nur erschöpft, überfordert, meinen Alltag mit den Kindern zu managen, alles durchzuziehen und habe dann einfach auch gespürt, ja, ich muss funktionieren, ich mache das auch und es läuft so viel nebenher mit den Kindern, Schule, Arbeiten, alles Mögliche musst du leisten oder du möchtest ja auch wieder ein Stück weit im Normalen drin sein. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich muss was machen, ich bin körperlich überfordert, ich muss dieser Trauer mehr Raum geben. Und so bin ich dann auch zu dir gekommen.
Genau, hast du da dann irgendwie gegoogelt oder so? Also ich weiß
Genau.
von ganz vielen zum Beispiel, das finde ich mal wieder total spannend und kenne so von mir, so also um 2 in der Nacht, wenn da wahrscheinlich, wenn man wieder mal nicht schlafen kann, dass man oft das Handy heutzutage ja nimmt und dann wieder googelt, Hilfe, Trauer, ich kann einfach nicht schlafen oder so und dann kommen sie oft auf meine Seite. So, wie war das bei dir?
Ich habe gegoogelt, weil ich mich wirklich in dieser Trauerzeit, ich hatte so ein voller Terminkalender von den Kindern und vom Umfeld und war so im Funktionieren drin, aber ich habe mich komplett einsam gefühlt. Die Einsamkeit war extrem. Ich habe einfach gedacht, ich will auch niemand mehr zur Last fallen mit meinen Trauergefühlen, Trauergeschichten und ich war einfach komplett einsam für mich, obwohl ich ein lautes Umfeld um mich herum habe, sage ich mal. Obwohl ich von der Leute her eigentlich nicht einsam war, aber gefühlt war ich total einsam und erschöpft. Und dann habe ich eben gegoogelt, Einsamkeit,
Hast du noch
Trauer.
was gegoogelt, hast?
Ich glaube, Einsamkeit, Trauer und
Ah
so die
ja,
Richtung.
sowas.
Und dann bin ich irgendwann auch über YouTube auf deine Videos gestoßen. Ich war damals noch nicht bei Insta. Und dann habe ich ein Video nach dem anderen von dir angeschaut
Oh
und
Gott, diese alten Videos von mir, oder wie?
ja.
Na, ich habe mir manchmal schon überlegt, ob ich sie runternehme, weil ich mich selber gar nicht. Ich bin ja jetzt doch 10 Jahre und das waren so meine Anfänge und dann nur aus meinem alten Wohnzimmer. Aber es freut mich natürlich voll, dass es
Ja,
trotzdem noch
aber
scheinbar einen
letztendlich
wertvollen Inhalt
die
hat.
Gefühle vor 10 Jahren waren trotzdem
Ja,
die
eh.
gleichen wie jetzt. Und du hast damals einfach auch schon gespürt und gewusst, um was es geht. Und hast es wirklich auch so vermittelt. Und ich habe dann in so vielen Dingen habe ich mich wiedergefunden und habe einfach gesagt, die Kathi, die weiß, um was es geht. Die redet nicht einfach nur so raus. Sie kennt sich mit der Trauer aus. Und so bin ich bei dir gelandet und dann bin ich auf den Podcast gestoßen und durch das, dass ich so extrem erschöpft war, war für mich in der Anfangszeit der Podcast richtige. Ich konnte mir das dann immer irgendwann irgendwie einrichten zum Anhören und das war für mich dann wirklich super und auch da die Bestätigung. Jeder Trauerfall ist anders, jeder hat sein eigenes Schicksal, aber irgendwo ist man immer auf der gleichen Trauerebene. Und das hat mir echt ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mich so nicht mehr ganz allein gefühlt habe. Und das war eben nur oder der Anfang mit dem Podcast. Und so bin ich ja dann zu Winterkraft gekommen. Und da war das einfach die absolute perfekte Bestätigung. Du hast es so wundervoll, richtig passend für die Trauernde da angeleitet und gemacht. Und auch die ganze Übung so toll rübergebracht und man hat sich einfach aufgehoben gefühlt. Und egal, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, jeder hat sein eigenes Schicksal, aber wir haben uns auf der gleichen Ebene getroffen und auch ausgetauscht. Und es war so ein toller Raum und man hat sich einfach aufgehoben gefühlt. Wirklich ganz, ganz wertvoll.
Ach, schön, das freut mich. Gibt es irgendwie so, es waren ja sehr viele Workshops, also Winterkraft gibt es ja nicht mehr. Wir haben ja mittlerweile die Gefühlskraftreise, wie du mitgekriegt hast. Und da ist ja Winterkraft sozusagen integriert in dem Ganzen und läuft jetzt über ein ganzes Jahr. Und gibt es aber irgendein Highlight, weil da waren ja viele Workshops, viele Themen und so weiter. Hat es irgendwas gegeben, wo du sagst, das war voll mein Highlight?
Ein Highlight kann ich schwer zu sagen, weil ich fand, jeder Workshop hatte irgendwas für sich. Aber was mir echt ganz, ganz gut gefallen hat, du hast es mit Musik auch schon immer ein bisschen eingeführt und so. Oder auch die Meditationssachen fand ich super. Aber der Workshop vor Silvester von der Christine Thienfeld fand ich super, weil das total, sie hat es so toll durchgezogen mit ihrer Musik und Musik für mich auch so wichtig ist. Und das hat mir dann gezeigt, oh, das Seelensport, was mir so gut tut, kann ich mit meiner Musik verbinden.
Genau.
Und das war so, so wertvoll für mich. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Startpunkt, sage ich mal. Und seither mache ich wirklich mit meinen Liedern Seelensport.
Erzähl mal, was ist deine Lieblingsübung mit dem Lieblingslied dazu, dass das alle dann auch probieren können?
Also meine Lieblingsübung, also ich habe mehrere.
Ja, dann schieß
Tukan
raus.
finde ich super.
Total, ja.
Da habe ich am Anfang wieder gespürt, dass man sich spüren kann, dass der Körper da ist. Und die Lieblingslieder, die Namen, Unstoppable von
Ah ja.
fand ich super. Ich habe eine ganze Playlist, ich kann die jetzt gar nicht alle.
Hast echt eine Playlist für
Ich habe eine.
Seelensport?
Ja,
Ach cool.
Seelensport-Playlist.
Da könnt ihr
Ich habe
die.
eine Playlist für meinen Papa mit ganz vielen Trauerliedern, wo wir einfach, weil mir einfach Musik so viel Kraft gibt. Also für mich ist wirklich, sind die Kraftquellen Musik und Seelensport, muss ich echt sagen. Und die Playlist von meinem Papa mit ganz vielen Trauerliedern, und die hatte ich früher eben schon angefangen von meiner Freundin damals, aber die Playlist hat sich jetzt wirklich sehr weit ausgeweitet und sind sehr, sehr viele Lieder drin. Und da suche ich mir dann raus in dem Moment, wenn es mir gerade danach ist, und finde ich ganz kraftvoll, weil ich auch sehe, viele Künstler machen das Thema Trauer nicht zum Tabuthema. Und es zeigt mir auch viele Künstler, die echt ganz toll sind. Haben diesen Schmerz auch schon erlebt und können jetzt wieder so starke und Kraft ausgeben. Und von dem her finde ich das wirklich sehr, sehr wertvoll.
Das ist für mich auch so. Also ich habe auch so eigene Listen, eine Larissa-Liste. Und ich habe sogar eine Larissa-Liste bis zu ihrem Todestag Musik, die wir zusammen immer gekocht haben. So. Das habe ich auch. Und dann
Schön.
eben so eine eigene Trauerliste, wo wenn ich mal nur heulen will, dann höre ich mir
Ja.
das wieder an. Dann habe ich natürlich auch eine Seelensportliste. Und ja, also auch ganz bunt gefächert. Vielleicht magst du mir mal die Liste geben. Ich würde gerne mal ein paar Lieder nochmal ausprobieren und vielleicht das eine oder andere dann auch in den Shownotes teilen, wo ich merke, ah, das passt wirklich richtig gut zur
Ja,
Übung oder so.
kann ich gerne
Genau.
machen.
Ja, voll schön. Und
Ja.
du hast ja auch aber gesagt, dass sich schon das auch verändert hat, weil Musik verbindest ja auch ganz stark mit deinem Papa. Und gleichzeitig hat sich das so ein bisschen verändert. Also es gibt da irgendwie auch Kraft und trotzdem hat jetzt auch die Stille ihren Raum gekriegt oder kriegt oder braucht auch ihren
Genau.
Raum, so wie ist das?
Also früher war es bei mir so, ich hatte immer Musik oder Radio um mich rum und es war immer irgendwas an Geräuschen und Musik. Und als Papa gestorben ist, habe ich einfach empfunden, ich brauche Stille. Ich brauche wirklich Stille, weil es in mir so laut ist, ich kann keine Musik ertragen. Aber es sind dann immer gewisse Momente am Tag, gerade morgens oder so oder abends, brauche ich einfach nur Stille. Und in den anderen Momenten setze ich dann meine Playlist wieder gezielt ein, aber es gibt ganz, ganz viele Momente, ich brauche dann Stille, Ruhe und das tut mir dann auch gut. Aber das hatte ich davor nicht gekannt, dass ich die Stille brauche. Es hat sich wirklich verändert, ja.
Ja,
Aber
man
es ist nicht, dass ich
kann.
jetzt keine Musik mehr höre, sondern im
Ja,
Gegenteil,
sondern
ich setze es
beides.
gezielter ein und bewusster ein.
Ja, stimmt. Stimmt, so geht's mir auch, ja. Ich glaube, das kennen auch viele. So, dass sich das so verändert dann. Also meine Mama zum Beispiel, das war auch krass. Meine Mama hat ja auch immer Musik geliebt und in vier Chöre gleichzeitig war sie ja zeitlang, also wirklich, wie viel singen kann man? So krass. Und danach ist sie verstummt. Sie hat in keinem Chor mehr singen können. Sie hat keinen Ton mehr rausgekriegt. Sie hat gesagt, jedes Mal, wenn sie angesetzt hat, ist es in ihr gebrochen, also der Hals tat zu und es ist nichts mehr gekommen, gell? Mittlerweile kann sie wieder singen, also es war dann schon ein harter Weg. Und ja, das eben verändert sich dann einfach so viel, gell? Und man muss dann eben so seinen Weg finden, was tut ihm gut, was ist zu viel, wie viel kann ich noch, was davon und so sind ja auch gewisse Lieder, die dann einfach auch oft ganz stark triggern können am Anfang, vor allem, die man gar nicht hören kann und so, gell? Wo es dann uns zerreißt praktisch und das vermeide ich vielleicht auch. Und dann gibt es wieder andere Lieder, die geben dir dann Kraft und so darf jeder selber für sich entscheiden, was da gerade gut tut und ja, achtsam mit sich umgehen in
Ja,
dem
das
Moment.
Achtsam, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das einfach selber gut beobachtet, was einem gut tut in diesem Moment.
Voll, voll.
Oder auch manchmal muss man ja auch aufpassen, dass man da nicht in Selbstmitleid fließt oder zu lange die Lieder hört, die so schmerzhaft sind, dass man
Ja,
sich
es
selber
kann auch noch
immer,
reinziehen, gell?
genau, immer mal wieder sagt, okay, jetzt ist aber gut, jetzt
Ja,
machen wir mal wieder
ja.
eine andere Playlist.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Also auch diesen Raum so abstecken. Und da hilft mir halt zum Beispiel auch immer beim Seelensport. Ich gehe auf meine Matte und dann darf ich alles raushauen und rauslassen und jedes Lied und dann habe ich diese Zeit, ah, das ist jetzt eine halbe Stunde und das nehme ich mal. Und dann, wenn ich wieder von der Matte runterdrehe, dann kann ich auch wieder ins andere übergehen, so. Also das funktioniert mittlerweile ganz gut. Am Anfang verschwimmt alles, gell, da ist es Dauerzustand so ungefähr. Aber mit der Zeit kann man auch so bewusst auch so sich seine Räume geben und nehmen. Was ich noch kurz fragen wollen würde, ist, wie hast du das dann so in den Monaten danach, also im Alltag erlebt, deiner Trauer eben diesen Raum zu geben und gleichzeitig aber auch funktionieren für die Kinder und das alles erledigen und so weiter? Du hast schon gesagt, dir ist immer wichtig gewesen, Gefühle offen zum zeigen, also zum sagen, hey, es macht mich traurig und mir geht's mal nicht so gut und so. Wie war da der Alltag so mit den Kindern, mit dem Mann?
Also am Anfang, durch das, ich habe wirklich die Trauer extrem intensiv gespürt und ich konnte, hatte mich nicht unter Kontrolle und habe einfach losgeweint. Ich konnte es nicht unter Kontrolle haben. Habe dann sehr viel vor den Kindern geweint. Im ersten Moment dachte ich, oh Gott, das geht gar nicht. Ich muss ja die Starke sein und den Kindern da nicht die traurige Mama zeigen. Aber letztendlich, ich habe es zugelassen und es waren wirklich auch sehr wertvolle Momente dabei. Ich habe dann losgeheult, meine Kinder nehmen mich in den Arm und trösten mich. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, jetzt trösten mich meine Kinder, wie wenn ich's Kind wäre. Und das war dann echt im ersten Moment sehr, sehr schwer, aber ich habe es zugelassen. Und die Kinder haben immer gesagt, es ist doch okay, uns fehlt der Opa auch und haben mich dann getröstet. Und es war wirklich sehr rührend. Und ich habe das dann auch akzeptiert, dass das sein darf, dass die Kinder sehen dürfen. Es ist wirklich nicht von heute auf morgen alles erledigt und die Trauer gibt's nicht oder so. Die Kinder wissen, die Trauer gibt's und die Mama trauert ganz lange oder halt, und es wird ja auch bleiben, aber es verändert sich ja, das wissen wir ja alle. Aber im ersten Moment, ich habe es dann zugelassen und die Kinder haben mich getröstet. Natürlich jetzt nicht bis heute so oder auch später, ein halbes Jahr später oder so, und dann sagen sie, warum weinst du? Und dann sage ich wegen Opa, ach so, dann
So ganz normal. Ach, ja, stimmt.
da war ja was so. Wiederum andere, die Kinder bearbeiten ja auch immer alles
Ja,
so
voll.
unterschiedlich. An manchen Tagen, da habe ich echt gedacht, ah, heute bist du gut doch gekommen, habe meinen Sohn ins Bett gebracht, dann fängt er im Bett an zu heulen, mir fehlt der Opa so sehr. Dann zerreißt sich wirklich.
Ja, voll.
Ja, aber das ist, jeder trauert dann für sich und auf seine Art und Weise. Und das muss man dann einfach auch akzeptieren. Und eben für mich war das jetzt auch einfach wichtig, offen damit umzugehen. Ich will
Ja.
jetzt nicht dauerhaft da nur
Ja.
heulen und ja, den Schmerz so übertragen. Und das verändert sich ja und man kann besser damit umgehen. Aber irgendwas zu verdrängen oder unterdrücken, finde ich auch nicht der richtige Weg. Und von dem
Na.
her war das für uns okay. Ich konnte zum Beispiel auch in der Anfangszeit, ich war so erschöpft und ich konnte die normalen Alltagstermine und so oder so Freizeittermine, ich wollte das nicht. Mir war dann einfach gar nicht danach. Meine Brüder zum Beispiel, die haben das sofort durchgezogen, konnten das und einfach auch das akzeptieren, dass jeder das anders verarbeitet. Und ich wusste, die leiden genauso. Aber Männer trauern eben auch noch mal anders. Das ist mir auch bewusst geworden. Und am Anfang hatte ich echt auch ein wenig Sorge. Jeder guckt um Mama, jeder will versuchen, dass man jeden ein wenig auffängt. Aber so der der eine konnte vom anderen den Schmerz nicht ertragen. Das war echt
Das ist furchtbar. Ja, das
Wahnsinn am
geht.
Anfang. Und das hast du damals auch irgendwie mit deinen Geschwistern
Ja,
auch.
das ist einfach, das macht
Das fand
die
ich so schrecklich. Und ich habe gedacht, es bricht alles
Ja,
zusammen.
voll.
Ich habe gedacht, jetzt ist der Papa weg und jetzt bricht die komplette
Voll,
Familie
ja.
zusammen. Und da muss sich ja erst jeder wieder selber ein bisschen den Platz finden. Neu den Platz finden in der Familie und das war echt schwer, aber wir waren doch immer zusammen, oder also wir haben zusammen am Strang gezogen, aber irgendwie vom Gefühl her war es extrem schwer, das
Ja.
auszuhalten. Bis ich dann auch von dir, von Seelensport, einfach den Tipp bekommen habe, einfach da mal offen mit meinen Brüdern zu reden. Und das war
Hast du
seit,
es gemacht?
ich habe es gemacht, ich habe einfach, ich habe nur meine Ansicht mitgeteilt, dass ich einfach das Bedürfnis habe, da Seelensport zu machen, dass ich was machen muss und dass da so viel in mir sitzt und so. Und das war dann so, was man akzeptiert und okay. Und seit dem Zeitpunkt ist es einfach offener und okay.
Ja, süß. Manchmal muss man sich dann trauen, gell, und
Ja,
diesen Schritt zu gehen.
ja.
Ja, voll.
Weil das
Ach,
Getrauen
schön.
ist ja auch oft einfach, man denkt da, man kann das auch niemand sagen, dass man sich irgendwie Unterstützung holt oder so, aber das ist so wertvoll und so wichtig.
Und ganz ehrlich, also Menschen, die das einfach dann gar nicht verstehen oder vielleicht nur bescheuert
Ja.
Floskeln oder Klon reden oder so, also die Menschen braucht man nicht in unserem Umfeld,
Genau.
so im
Ja.
Nahestehenden, sage ich mal, echt. Vielleicht nur als Zusatz, ich kenne das ja auch, also dass ich zwischendurch, ich meine jetzt nicht wie in der Anfangszeit, aber ich bin ja auch immer wieder auch traurig oder ich weine auch offen, wenn mir etwas berührt und so weiter. Und mein Sohn, also eben, kann auch passieren, dass sie am Frühstückstisch dann weint, weil er wieder sein König den Löwen anhauchen will. Und da muss ich immer gleich losheulen, so. Und dann sagt er immer, wieso weinst du denn? Und dann erkläre ich halt, ja, das macht mich gerade traurig, weil das und das. Und dann erkläre ich es ihm halt so. Aber ich versuche dann auch immer gleich zum Vermitteln, dass er keine Verantwortung trägt für meine Gefühle, dass sie dann versucht dann immer so zu sagen, ja, und ich kümmere mich um mich und weinen hilft mir gerade, dann fühle ich mich leichter und dann geht's so wieder besser und so, weißt, so
Ja,
dieses, dass man
das
eben
habe
nicht
ich
da,
meinen Kindern auch immer gesagt, als ich
ja,
dann
das ist auch so
Winterkraft
wichtig.
gemacht habe. Ich brauche jetzt Zeit für mich, meine Trauer und
Genau.
ich kümmere mich, dass ich
Ja.
wieder Kraft für euch
Ja,
habe und dass
genau.
das einfach alles wieder funktioniert im Alltag. Und das war dann total akzeptiert und
Ja, voll.
wunderbar.
Voll,
Und
das
das
ist
ist
schon so,
auch, ja.
ja, voll, das ist so bei meinem Sohn, der sagt dann immer so, ah ja, okay, und dann ist er wieder weiter. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einfach offen, ehrlich kommunizieren und gleichzeitig sagen, hey, ich bin die Erwachsene, ich kümmere mich drum und ja,
Genau.
du darfst, und eben, sie lernen dann von uns, ah, es ist okay, zwischendurch mal traurig zu sein und sich dann um sich zu kümmern. Und ich habe das total berührend gefunden, dass im Kindergarten war dann mal so ein Vorfall, da hat es eine traurige Situation gegeben, weil ein Kind etwas Blödes gesagt hat zu ihm und das hat ihn traurig gemacht. Die fragen ihn dann immer, was hat das denn dir ausgelöst, wo spürst du das? Das kann er mittlerweile ganz gut kommunizieren. Und dann habe ich gesagt, was hast du dann gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, dann habe ich mich um mich gekümmert. Ich bin dann reingegangen, weil sie waren im Garten, ich bin dann reingegangen und dann habe ich eine Runde getanzt. Dann ist es mal wieder besser gegangen.
Ah, super.
Das habe ich so schön gefunden.
Wunderschön, wunderschön.
Das,
Super.
und das zeigt dann schon, gell? Also da ist man dann richtig stolz
Ja.
und sagt einfach, oh, bis jetzt habe ich mal alles soweit ganz gut hinkriegt. Voll schön. Ja, ich glaube, wir sind echt so alle möglichen Fragen und Bereiche. Oder wie geht's dir gerade? Gibt es noch etwas, wo du sagst, bah, das will ich unbedingt noch reingeben, rausgeben, mitgeben?
Was ich gerne noch sagen möchte, gerade wenn jemand Jugendliche oder Kinder begleitet im Trauerfall, einfach, dass man das mit den Kindern im Kontakt bleibt, anbietet und auch nicht nur in der ersten Trauerphase, sondern das auch man beobachtet. Die Kinder sind ganz schnell wieder im Alltag geschehen drin, aber unterbewusst sitzt halt doch oft noch was, was nicht verarbeitet ist. Und dass man das einfach wenn achtsam beobachtet oder auch anbietet. Heutzutage gibt es ja auch tolle Trauerbegleitungen für Jugendliche
Voll,
oder
voll.
Angebote oder auch vielleicht was mit Sport oder so. Aber dass man das einfach immer wieder bewusst im Auge behält. Weil ich denke, wenn das bei Jugendlichen, ja, Jugendliche sind oftmals eh nicht ganz so
Ja, stabil.
offen oder ist eh schwierig manchmal, einfach, dass man das im Auge hält und denen immer mal wieder anbietet, dass sie das wirklich verarbeiten. Weil ich denke, wenn es halt nicht verarbeitet wird, dann kommt es irgendwann im Erwachsenenalter und das
Ja,
ist.
und da hast du ja auch deine Erfahrung.
Und dann kann es mit voller Wucht kommen
Ja.
oder heutzutage auch mit Depressionen oder sonst
Ja,
was.
voll.
Und von dem her, dass man das einfach bewusst beobachtet und auch wirklich immer mal wieder den Raum anbietet, dass sie die Trauer zulassen dürfen oder wenn sie es auch nicht mehr zuordnen können, dass es Trauer ist, wenn es vielleicht schon einige Jahre her ist. Aber einfach das Ganze bewusst zu betrachten, das finde ich eigentlich ganz wichtig.
Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ja, voll. Ja, dann, liebe Petra, es war total schön berührend, mit dir zu sprechen und danke, dass du uns da so offen und ehrlich auf diese Reise mitgenommen hast und uns teil hast lassen von dem Ganzen, von der Geschichte deines Papas, von dir, deinem Alltag, deiner Trauer. Und es hat mich irre gefreut, oh, also und oh, berührt, dass sie die begleiten haben dürfen.
Sehr, sehr
Dankeschön.
gerne. Wie gesagt, es ist so, so wertvoll. Und jeder Zuhörer, der jetzt noch überlegt, soll ich zu Kathi, ich kann es nur empfehlen. Es ist so wertvoll, so hilfreich und unterstützend. Deine Arbeit ist mehr wie perfekt und so durchdacht. Und von dem her finde ich super. Und ich hoffe auch noch, dass ganz, ganz viele Trainerinnen zu dir kommen, dass sie wirklich an jeder Ecke von Deutschland, Österreich sind, dass jeder die Möglichkeit hat, zu Seelensport zu kommen, egal ob er online oder vielleicht auch präsent zu dir
Ja.
kommen möchte oder halt zu der Trainerin, weil es einfach nur wertvoll und hilfreich ist.
Ja, danke, danke. Ja, das hoffe ich auch. Wirklich. Dafür gebe ich mein Bestes und sage vielen lieben Dank und ja, wünsche dir dabei alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall ja auch in Kontakt so und allen anderen da draußen. Ich bin mir sicher, ihr habt viel mitnehmen können und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.